Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Ich möchte mich auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass die Geschichten meiner Gäste noch viele andere Menschen erreicht. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du den Podcast abonnierst, eine Bewertung über beispielsweise Spotify oder Apple iTunes abgibst und anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute die Ines begrüßen und man darf das glaube ich sagen, ich sitze bei Ines in der Küche mit einem frisch aufgebrühten Pfefferminztee. Das ist total schön. Ich danke dir, dass ich hier sein darf und ich bin schon ganz neugierig.
Ich freue mich ganz sehr, dich bei mir in meiner Küche begrüßen zu dürfen und bin auch ganz gespannt.
Dann würde ich vorschlagen, stürzen wir uns einfach rein und fangen mit der altbewährten ersten Frage an. Wer bist du, Ines?
Eine sehr schwierige Frage, über die ich schon lange nachgedacht habe und jedes Mal zu einem anderen Ergebnis gekommen bin. Ich bin eine offene, lebensfrohe Person. Ich bin herzlich, manchmal aber auch ein bisschen tollpatschig oder auch, wenn es gut gemeint ist, schieße ich manchmal übers Ziel auch hinaus. Aber ja, ich bin auf dem Weg, kenne kleine Ziele. Die größeren sind noch ein bisschen im Nebel, aber es hat sich bisher immer so ergeben, dass nach den kleinen Zielen es weiterging mit den nächsten Zielen, so dass es vielleicht dieses große Ziel gar nicht unbedingt geben muss.
Spannend. Du hast gerade gesagt, dass diese Frage dich immer mal umgetrieben hat. Was glaubst du, woran liegt das, dass du immer wieder zu einem anderen Ergebnis gekommen bist?
Es gibt ja viele Anteile in uns und der eine sagt, du bist das und an einem anderen Tag ist vielleicht ein anderer Anteil gerade viel größer und der sagt dann, nee, du bist eher das. Und das macht es, glaube ich, aus.
Du hast gerade schon gesagt, manchmal sind die größeren Ziele im Nebel. Und ich habe als erstes daran gedacht, Nebel ist ja manchmal auch etwas, was ein bisschen unheimlich ist. Wir sehen nicht, wohin es geht. Irgendwie, meist ist es auch relativ dunkel. Das war jetzt so mein Bild von Nebel. Wie geht's dir damit, wenn du sagst, meine größeren Ziele sind manchmal so im Nebel?
Also bei mir ist jetzt wirklich dieses Bild gekommen, dass da so ein Riesenberg vor mir ist, dessen Spitze im Nebel tatsächlich ist und ich muss mir die Hütten auf dem Weg dahin suchen, beziehungsweise die ergeben sich zum Teil. Und natürlich ist Nebel was, was Angst machen kann, aber Nebel ist auch was, wodurch die Sonne zum Beispiel viel besser sichtbar ist und schönere Bilder entwirft, als wenn kein Nebel ist und die Sonne scheint. Also durch den Nebel sieht man zum Beispiel ganz tolle Sonnenstrahlen und das macht es auch wiederum schön und heimelig. Und Nebel ist auch so, oh, draußen ist Nebel und ich kuschel mich zu Hause schön ein. Das hat auch was Wohliges.
Ja, das stimmt. Und das hat ja vielleicht auch gleichzeitig etwas, wenn sich der Nebel lichtet, dann ist das manchmal so ein Wow-Effekt. Oh, Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, das zu sehen. Stimmt es vielleicht mit diesem Bild überein, dass du kleine Schritte erreichst und dann auf einmal dieses Wow, hätte ich vielleicht gar nicht gedacht, das jetzt zu sehen, zu bekommen?
Also das erstmal und dann auch, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass sich viele Sachen ergeben und dass, wenn die Nebelbank sich lichtet, der Weg einfach wieder sichtbar wird und man einfach nur weitergehen muss. Dass also hinter dem einen Ziel nicht das Ende ist, sondern vielleicht gibt es eine Weggabelung, vielleicht wird es auch mal, dass man erstmal gucken muss, ist da schon vielleicht der Weg mit Gras bewachsen oder geht es einfach so weiter auf einem befahrenen Straße, ne, oder auf einem geebneten Weg.
Wie wolltest du früher nicht werden und was denkst du heute darüber?
Ich wollte früher nicht soziale Arbeit studieren, weil ich Angst vor der Begegnung hatte mit Menschen mit Suchthintergrund. Weil ich das immer sehr abgeschreckt hatte. Ich habe mich damit viel auseinandergesetzt.
Ja.
Jugendliteratur, wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Ja.
Und da war auf der einen Seite schon der Gedanke, oh, ich müsste viel Geld haben und ein Haus, wo ich alle Bedürftigen auffangen kann. Und auf der anderen Seite so diese Angst, oh Gott, soziale Arbeit. Nee, wer weiß, was da passiert, was mir passiert. Ja, und ich habe Erziehungswissenschaft studiert und habe dann in der Suchtberatung irgendwann gearbeitet. Also eigentlich alles, wo ich mal gesagt habe, das möchte ich nicht, ist gefühlt eingetroffen. Also das habe ich immer mal wieder, diese Erkenntnis, das ist eigentlich genau das, was du nicht wolltest. Und die nächste Erkenntnis war dann gleich, so schlimm ist es gar nicht. Und eigentlich ist das auch was total Schönes.
Das ist ja eine total interessante Erfahrung, die du da gemacht hast. Du hast gerade gesagt, alles das, was ich nicht wollte, das ist passiert. Und du hast auch von Angst gesprochen. Und dieses, für mich klang es auch so nach einer Sorge, was passiert mir, hast du gesagt. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen näher beschreiben, wovor du vielleicht Befürchtungen hattest und wie sich dann das ja irgendwie um 180 Grad gedreht hat.
Das entstand eigentlich, diese Angst entstand ein Stück weit aus dem Gespräch mit einem Lehrer, der sagte, na, willst du wirklich mit Fixern zusammenarbeiten, die dir möglicherweise eine Nadel in den Arm hauen? Ne? Also das ist natürlich super schwarz gemalt.
Ja.
Wo ich dachte, oh, nee. Nee, eigentlich, nee, das will ich eigentlich nicht. Und ich will auch, weil ich selber in meiner Jugend nie Alkohol getrunken habe, da hatte ich auch immer so eine gewisse Berührungsangst mit Menschen, die alkoholisiert waren. Die Berührungsangst ist es jetzt nicht mehr, aber es ist so eine gewisse, wie soll ich sagen, Abneigung, wenn zu viel Alkohol im Spiel ist. Ja, und dann kam die Arbeit in der Suchtberatung und dann ist der eine oder andere dort schon auch auf Droge zu mir gekommen oder mit 27 Glühwein-Intus, wo ich dann aber auch gut sagen konnte, Moment, bis hierhin und nicht weiter. Es macht heute auch keinen Sinn zu reden. Ich möchte Sie bitten, jetzt zu gehen. Und wo ich den Abstand dann auch oder die Grenze gut einhalten konnte und für mich da eigentlich auch keine negativen Folgen entstanden sind. Also diese Angst war schon unbegründet. Und mein Mann sagte irgendwann mal, ey, wenn du jetzt in einer Suchtberatung arbeitest und wir wohnen in einer Kleinstadt und man erfährt ja dann, wo du wohnst und nicht, dass die dir mal irgendwie, ne? Und dass die uns überfallen oder unsere Wohnung ausrauben oder so. Und weil sie einfach auf Geldsuche sind. Und da hatte ich einmal nachts so eine, naja, eine gefühlte Panikattacke. Oh Gott, ich habe jetzt doch dem Klienten gesagt, ich bin im Urlaub. Und der weiß bestimmt, wo ich wohne. Und wenn der dann Druck hat und Geld braucht, wer weiß, was der macht. Konnte mich dann aber auch gut runterfahren und mir ist nie was passiert und ich konnte an Orten vorbeigehen, wo andere ungern vorbeigehen und wurde freundlich gegrüßt. Und das ist da wirklich so eine positive Erfahrung und auch so ein, ach, schön Sie zu treffen und ach, soll ich Ihnen mal erzählen, was mir alles passiert ist und wie es mir jetzt geht und wo die dann auch berichten und sagen, Mensch, mit Ihrer Hilfe konnte ich da einiges wuppen, wo ich sage, ich war aber nur ein kleiner Teil davon. Ich konnte ihnen nur die Hand reichen und ergreifen und laufen mussten, also die Hand ergreifen und laufen mussten sie selber. Und was da wirklich auch welche geschafft haben, das ist sehr bewundernswert und das macht die Arbeit dann auch wieder schön.
Ich finde es total gut, dass du diese Erfahrung teilst, weil das eben, ich glaube, es gibt viele Vorurteile, was Menschen angeht, die an Süchten erkrankt sind. Und du hast es beschrieben mit dem Lehrer, diese krasse Schwarzmalerei. Und ich hatte auch so gedacht, na, diese Angst vor Unwissenheit und diese Menschen stark in eine Schublade zu stecken. Ja. Und die kommen da so schwer wieder raus, obwohl sie vielleicht ganz viele Fähigkeiten, Kompetenzen haben. Deswegen würde mich mal interessieren, jetzt vielleicht mal unabhängig, was in deiner Arbeit passiert, aber was schätzt du an den Menschen besonders, die suchterkrankt sind? Was siehst du, was vielleicht andere von außen nicht sehen können?
Ich hatte neulich erst ein Gespräch mit einer etwas reiferen Dame und die dann sagte, oh, das kann doch nicht sein und die sind doch alle selber schuld. Und da habe ich gesagt, Moment, das ist nicht so, das ist eine Krankheit. Für die Suchterkrankten ist ja auch jeder Tag, wo sie vielleicht weniger trinken, weniger konsumieren, schon oder im besten Fall vielleicht auch mal gar nicht, ein ganz, ganz harter Kampf. Und den muss man erst mal führen können. Und dafür bewundere ich die Menschen schon. Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Wege in die Sucht. Das habe ich gemerkt. Und es sind viele betroffen, die einfach unheimliche Schicksalsschläge tragen mussten und auf diese Weise, das war einfach ihre Lösungsstrategie. Kann man sie bewerten, wie man will, aber es war ihre Lösungsstrategie, mit ihren Schicksalsschlägen umzugehen. Und es hat eine Zeit lang wahrscheinlich auch geholfen und war für sie auch eine erfolgreiche Strategie. Dass es langfristig vielleicht nicht die gute Strategie war, das kann man ja in dem Moment vielleicht gar nicht sagen. Aber vielleicht würde es sie heute gar nicht mehr geben, wenn sie diesen Weg nicht gewählt hätten.
Genau das Gleiche ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen. Vielleicht war das für den Moment die Rettung tatsächlich, weil es anders nicht zu verkraften gewesen wäre. Und weil du das gesagt hast mit diesem Bewerten oder nicht, genau dieses einfach mal außen vor zu lassen und zu schauen, was steckt denn dahinter. Also bei jedem Menschen eigentlich genau dahinter zu gucken, warum, wieso, weshalb. Und so schwer uns das auch fällt, zu sagen, der Mensch tut gerade im Moment das Beste, was ihm möglich ist. Ja. Und davon erst mal auszugehen.
Ja.
Ich möchte dich gerne einladen, mal in deine Zeit ein bisschen zurückzureisen. Und du kannst mal schauen, wenn du jetzt so einen inneren Film ablaufen lässt, wo einfach mal so dein Leben wie auf einer Videokassette abgespielt wird. Du hast eine Fernbedienung in der Hand und an welcher Stelle, an welchem Bild drückst du Stopp? Was siehst du?
Ich hatte das Glück, unheimlich viele schöne Eindrücke sammeln zu können in meinem Leben. Auch mal anstrengende Zeiten gehabt zu haben, wo ich aber im Nachhinein sagen kann, hey, wow, toll, dass ich das so gemeistert habe. Es gibt viele Situationen, wo ich sage, die prägen bis heute mein Leben. Also als Bild kommt im Moment gerade mein Mittagspausenplatz am Musical Theater Neuschwanstein. Mhm. Nee, Musicaltheater Füssen. Mhm. Gegenüber von Neuschwanstein. Mhm. An einem See mit türkisblauem Wasser. Mit Blick aufs Schloss Neuschwanstein, auf die Berge der Alpen, blauer Himmel und Sonnenschein. Das kommt da gerade. Das ist so ein, wo ich sage, boah, da war ich, das konnte ich auch genießen. Auch wenn die Zeit dort nicht immer ganz leicht war, weil es ja so ein ganz anderer Landstrich ist, weil es so ganz andere Menschen sind. Ich daran aber gut wachsen konnte, aber eben diese schöne Umgebung zum Wachsen hatte. Mhm.
Mhm. Wie alt ist die Ines, die da sitzt?
Die Ines ist da 22.
22. Mhm. Mhm. Also irgendwie eine junge, heranwachsende Frau. Mhm. Mir kommt so in den Kopf, du kannst es ja mal prüfen, die einen Platz im Leben auch so ein bisschen vielleicht sucht. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Ja? Die sich selber auch kennenlernt, mhm, und wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig weiß, was noch in ihr steckt.
Mhm. Ja? Genau.
Passt das?
Das passt.
Ja.
Das passt ganz sehr.
Mhm. Und du hast schon gesagt, du hast viele schöne Eindrücke in deinem Leben sammeln dürfen. Und du strahlst dabei auch. Also da scheinen wirklich viele Bilder auch aufzutauchen. Und du hast aber auch von anstrengenden Zeiten gesprochen. Wenn du magst, kannst du ja mal schauen, ob du so ein Erlebnis teilen möchtest. Und vor allen Dingen dahingehend, wie hast du das geschafft, diese anstrengenden Zeiten, wo du selber gesagt hast, oh wow, dass ich das geschafft habe. Mhm, mhm. Was hat dir da geholfen? Mhm.
Es war eine körperlich, auch geistig anstrengende Zeit, aber nicht durch einen Schicksalsschlag, sondern einfach durch unheimlich viel Arbeit. Also ich war bei einem Sommertheater. Dort haben wir zum Teil 18 Stunden am Tag gearbeitet. Wow. Die Nächte waren sehr, sehr kurz und dann habe ich in den Nächten noch die Tage verarbeitet. Ah. Ja, also das war einfach deswegen eine anstrengende, mhm, Zeit. Mhm. Und geholfen hat mir in dem Moment, dass ich wusste, es war begrenzt, mhm, weil es ja ein Sommertheater war. Und das Team, das war einfach, das hat so unheimlich viel Spaß gemacht, mit meiner direkten Kollegin zusammenzuarbeiten, mit den Schauspielern zusammenzuarbeiten, was auch nicht immer leicht war, mhm, weil das ja auch zum Teil besondere Menschen mit besonderen, mhm, Eigenschaften sind, mhm, und da auch immer mal wieder sich Herausforderungen ergaben. Mhm. Es war das erste Mal so richtig von zu Hause weg, mhm, und in einer fremden Umgebung, auch lange keinen Kontakt zu den Eltern, was da für mich auch was Besonderes war. Kein Kontakt großartig zu Freunden, mhm, weil das einfach die Zeit gar nicht zugelassen hat. Keine Wochenenden, also wirklich 7 Tage die Woche gearbeitet. Und das war anstrengend. Das, mhm, war einfach anstrengend. Aber im Nachhinein war es einfach eine gute Zeit, wo ich sage, vielleicht wäre mir ja sonst langweilig gewesen, mhm, oder ich hätte Heimweh bekommen. Aber das hatte ich einfach gar keine Zeit dafür. Mhm. Und deswegen war das also voll gelebt. Mhm. Also da wurde viel Zeit ausgenutzt vom Tag. Mhm. Mhm.
Na, und es klingt ja auch vielseitig, was du da anscheinend erlebt, ja, hast auch. So, ja, raus aus dem bisherigen, so klingt das, mhm, absolut, mhm, rein in was Neues gestürzt.
Genau.
Mhm. Genau. Und wahrscheinlich, also kannst ja mal gucken, hat dich diese Phase in deinem Leben besonders geprägt?
Es ist eine Prägung.
Ja, ja. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal schauen, welche Einflüsse dich noch in besonderem Maße in deinem Leben geprägt haben und warum das so ist, dass du heute sagst, die haben mich besonders geprägt.
Mhm. Also das sind natürlich meine Eltern, die mich geprägt haben, auch durchaus im positiven Sinne. Manche Sachen bin ich gerade mit mir so, wo ich sage, ach, das muss ich eigentlich nicht so ganz übernehmen, weil das ja einfach auch ältere Vorstellungen sind. Aber mich hat meine Lehrzeit unheimlich geprägt. Ich habe eine Ausbildung zur Schneiderin gemacht. Für wenig Geld. In einer kleinen Schneiderstube, wo es im Winter ganz schön kalt war. Und wo aber wirklich, wo wir aus Spaß dann auch immer gesagt haben, also hier holt man sich was fürs Leben. Also das ist einfach was, was mich auch sehr geprägt hat. Es war harte Arbeit für eben wenig Geld. Ein hoher Anspruch, der da gestellt wurde. Manchmal ein Stück zu hoch, wo ich auch jetzt immer noch daran knauble zu sagen, nee, es geht auch anders. Ich habe zu meiner Lehrzeit nicht für mich selber genäht, weil es hieß, nur der Meister schneidet zu. Ich war nur Lehrling, also kann ich mir ja nicht privat was zuschneiden. Das geht ja nicht, ne? Und deswegen kann ich mir auch nichts nähen. Heute sage ich mir, Schnittmuster drauflegen. Fertig? Nee, fertig nicht. Gehört noch schon was dazu, aber es ist nicht immer der große Meister, der irgendwas besser kann als ich, sondern auch ich kann etwas gut. Und da dieses Licht auch mal strahlen zu lassen und nicht unter den Scheffel zu stellen, das ist mein täglicher Kampf mit mir. Also vielleicht nicht täglich, aber doch immer wieder mal, dass es rauskommt.
Ja.
Es muss perfekt sein, bevor du es machen kannst. Du musst es können, du musst Erfahrung haben, bevor du es machen kannst. Aber das stimmt ja nicht, weil bevor ich es nicht gemacht habe, kann ich ja keine Erfahrung haben. Ja. Ich darf auch mal ins kalte Wasser springen. Ich darf mich auch mal jemanden zumuten, ohne dass ich das vorher schon 100 Mal gemacht habe, weil sonst kommt es nicht zu den 100 Mal.
Ja. Und da spielt ja auch so der Aspekt mit rein der Intuition, also auch mal seiner Intuition zu folgen und vielleicht einfach zu spüren, ich kann das, warum auch immer. Aber es liegt mir und deswegen probiere ich das jetzt. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, deine Eltern, die haben dich auf jeden Fall stark geprägt. Und hast auch gesagt, es gibt Dinge, die du übernommen hast. Und es gibt aber auch Dinge, die du für dich jetzt gerade prüfst und guckst. Und hast gesagt, die älteren Vorstellungen. Was sind das für welche, wo du sagst, also die überprüfe ich gerade mal.
Ich weiß gar nicht, ob das so direkt von meinen Eltern kam, aber das ist sowas, was ich dort zuordne. Eigenlob stinkt. Und das ist ja was, was lange Jahre immer verbreitet wurde, wo ich sage, nee, das ist was ganz Wichtiges. Und ich darf für mich sorgen und ich darf auch mal glücklich darüber sein, was ich geleistet habe und darf mich dafür auch selber loben. Und auch da ist so dieses eigene Licht unter den Scheffel stellen, was da eine ganz große Rolle spielt, was nicht so ist, dass mir das beigebracht wurde, aber was mir auch vorgelebt wurde. Es gab Zeiten, da musste man sich nicht verkaufen im Sinne von so, und ich bin es wert, dass man für mich bezahlt oder wie auch immer. Heutzutage muss man sich schon alleine bei einem Bewerbungsgespräch verkaufen können. Man muss für sich einstehen können. Man muss wissen, was man wert ist. Und das ist was, wo ich wirklich immer wieder mit mir auch ins Hadern komme. So, ich bin es wert, dass ich einen bestimmten Lohn bekomme, dass ich was für meine Leistungen verlangen darf. Mhm. Und das ist sowas, was gerade ordentlich auf dem Prüfstand steht. Und ja.
Ich glaube, dieses Eigenlob stinkt, das haben wir immer noch. Also ich glaube, das ist immer noch gesellschaftlich sehr weit verbreitet,
ja,
dass das mitunter immer noch missmutig beäugt wird, wenn jemand sagt, also darin, das kann ich richtig gut.
Mhm. Mhm.
Und anstatt zu sagen, vielleicht sollte ich mir diesen Menschen mal genauer angucken, wer weiß, was ich mir davon für eine Scheibe abschneiden kann oder einfach abgucken kann oder als Vorbild nehmen kann, wird es eher so, naja, missmutig beäugt.
Mhm.
Und du hast gerade gesagt, dieses, das eigene Licht unter den Scheffel stellen.
Mhm.
Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen reinspüren, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn das passiert, wenn man das macht. Und wie du gerade versuchst, dieses Muster zu durchbrechen.
Das ist schon so dieses Gefühl, sich klein zu machen, mhm, wenig wert zu sein.
Mhm.
Und für mich ist es eben gerade noch dieser Kampf zu sagen, nein, ich bin es wert. Ich darf für meine Arbeit Geld verlangen. Es ist für mich so ein komisches Gefühl, so wie, na, ich schieb mal so ganz nebenbei die Rechnung rüber, so, ne?
Mhm.
Wo ich noch nicht sage, hey, guck mal,
mhm,
und das habe ich dir gegeben, mhm, und dafür darfst du, mhm, mich jetzt auch entlohnen. Das gute Gefühl kommt, wenn es dann auf dem Konto eingeht.
Mhm.
Da ist dann dieses,
ja,
schön. Oder ja, auch, es ist ja nicht immer nur diese finanzielle Entlohnung. Es ist ja auch, wenn die Beratung gut gelaufen ist und Auswirkungen hatte auf denjenigen, den ich beraten habe, oder auf die Kinder von demjenigen oder derjenigen, und da tritt eine Veränderung ein, dann ist das für mich auch so ein richtiges Hochgefühl, wo ich sage, wow, schön. Du warst vielleicht nur Begleiter, aber du hast so begleitet, dass es in die richtige Richtung ging. Und wo ich mir dann auch zumindest ein Stück weit die Lorbeeren mit auch nehmen kann, ohne da ein schlechtes Gewissen zu haben, mhm, oder ohne zu sagen, nee, das hat er nur ganz alleine gemacht.
Mhm.
Viel alleine gemacht. Aber vielleicht bin ich der ein oder andere Anstoß gewesen, der in diese Richtung geführt hat.
Mhm. Ich bin bei zwei Sachen innerlich so ein bisschen hängen geblieben. Und das ist, dass du gesagt hast, das ist ein Kampf. Warum bezeichnest du das für dich als Kampf?
Weil es für mich immer noch eine Überwindung ist. Weil wenn man so klein ist und dann muss man sowas rüberreichen, dann ist das für mich ungewohnt, schwer.
Mhm.
Und in der Schneiderei sieht man, was man rüberreicht.
Mhm.
Dadurch, dass es aber in den unterschiedlichsten Marken, unterschiedlich oder in den unterschiedlichsten Läden Sachen für sehr wenig Geld gibt, ist es natürlich dann auch immer schwierig zu sagen, so, und das ist es aber wert, dass ich dafür so und so viel Geld nehmen würde. Da sieht man aber wenigstens, was man kriegt. Während bei einer Beratung das Ergebnis ja oftmals auch ein längerer Prozess ist und man ja gerade nach dem Beratungsgespräch vielleicht noch nicht eins zu eins sieht, was habe ich denn jetzt davon? Und dann bezahlt man für ein Gespräch, was ich vielleicht hätte auch mit einer Freundin führen können.
Mhm.
Und das ist für mich immer noch so eine Überwindung, für ein Gespräch Geld zu nehmen.
Mhm. Und ich bin noch an diesem Gedanken hängen geblieben, was ist, wenn du keine Veränderung siehst bei den Menschen, mit denen du arbeitest? Was passiert dann?
Ja, dann schreibe ich das vielleicht sogar noch eher mir zu als den Erfolg des anderen Menschen.
Mhm. Mhm.
Aber ich bin inzwischen, und auch das ist einfach ein Prozess gewesen, der Meinung, dass ich eben nur Anstöße geben kann und der Mensch alleine gehen muss. Und wenn er nicht geht und sich dadurch nichts verändert, ist es nicht nur allein meine Schuld, sondern kann ich das auch demjenigen zurechnen.
Ich möchte gerne einen Gedanken dazu mit dir teilen, und zwar, dass ich glaube, die Menschen verändern sich stets und ständig. Was geht dir dazu durch den Kopf?
Ich glaube, es bleibt nichts, wie es war. Und ja, das Leben ist Veränderung. Und ich merke das an mir, ich merke das an meiner Familie, dass da auch immer so ein Wandel drin ist. Und auch ein Voranschreiten. Es geht nicht immer nur vorwärts, es geht manchmal auch zurück. Oder vielleicht bricht es auch mal zur Seite aus. Also es ist nicht so ganz geradlinig, aber es ist immer Veränderung drinne.
Ich würde auch bei Veränderung und bei diesem wir verändern uns stets und ständig die Brücke wieder dazu schlagen, was du vorhin gesagt hast, nämlich heute bin ich vielleicht mehr dieser Anteil, morgen bin ich vielleicht mehr dieser Anteil. Also ich glaube, das ist ja auch immer wieder so ein, wenn man dieses innere Team so mehr und mehr kennenlernt, dann sind halt, oder die innere Bühne finde ich immer ein ganz schönes Bild, dann tritt halt mal der eine Anteil mehr auf und der andere weniger. Mhm. Und da kommt ja schon ganz viel Veränderung ins Spiel.
Genau.
Mal eine ganz andere Frage. Von welchem Produkt hättest du gern einen lebenslangen Vorrat? Das kann alles Mögliche sein.
Ich habe grundsätzlich eine Schwäche für Nutella. Aber ich glaube nicht, dass der Vorrat mir gut tun würde.
Ja.
Ich bin gar nicht sicher, ob es unbedingt ein Produkt sein muss, was man immer und da haben muss. Wenn ich mir das wünschen könnte, wäre Gesundheit das, was ich mir für mich, aber auch für meine Familie wünschen würde.
Woran würdest du merken, dass dieser Vorrat immer da ist, dass du, deine Familie immer gesund seid? Woran würdest du das festmachen? Was bedeutet das für dich?
Also das ist natürlich einmal diese körperliche Gesundheit im Sinne von keine Schmerzen, keine Beschwerden, keine Einschränkungen. Und dann ist es natürlich auch die psychische Gesundheit. Ne? Ich kann entweder den Anforderungen, die an mich gestellt werden, erfüllen, oder ich kann so weit für mich sorgen, dass ich sage, Moment, das ist was, das kann ich nicht, das möchte ich nicht leisten, und kann da an der Stelle gut für mich sorgen und sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Auch das gehört für mich zu psychischer Gesundheit. Absolut. Dazu. Ja. Denn wenn ich immer nur die Anforderungen erfülle von anderen, dann hat das für mich nichts mehr mit Gesundheit zu tun.
Was ist denn mit deinen eigenen Anforderungen? Wo stehen die denn?
Ich glaube, da bin ich inzwischen so weit, dass ich sage, es gibt die Anforderungen, aber ich muss sie nicht immer alle erfüllen. Und wenn gerade was anderes wichtiger ist, dann ist es so. Dann hat das, Störungen haben Vorrang. Natürlich könnte ich sagen, es muss immer alles gewienert und aufgeräumt und ordentlich und alles genau an seinem Platz. Aber das ist nicht Ines. Und es gibt für mich einfach wichtigere Dinge, nämlich mal für mich zu sorgen, ein gutes Gespräch zu führen, Zeit mit mir wichtigen Menschen zu verbringen. Die Fenster können warten, der Mensch vielleicht nicht.
Ja, also da bin ich absolut bei dir. Und es war jetzt irgendwie eine etwas ungewöhnlichere Frage. Ich würde gleich mal dabei bleiben. Was würdest du von einer Wahrsagerin über deine Zukunft wissen wollen?
Komm da zurück zum Nebel. Das Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da einiges im Nebel ist, wenn man das gar nicht so genau weiß, was auf einen zukommt. Denn wenn man nicht weiß, wie lange die Endlichkeit dauert, hat man vielleicht auch weniger Angst vor dem Ende. Oder das ist nie, die ist nicht so präsent. Mhm. Und ich versuche mir so schon jeden Tag irgendwas zu sagen, dass da irgendwas Gutes drin ist. Mhm. Und wenn es im Nachhinein einfach nur der Gedanke ist, okay, was war an dem heutigen Tag gut und das in der Bewertung stattfindet. Es muss nicht immer auf dem Plan sein, heute muss unbedingt noch was Gutes dabei sein, sondern eher in der Bewertung, ja, und das war heute gut. Mhm. Einfach für mich leben, dass es sich gut anfühlt, mhm, und ob ich das nun weiß, wie lange ich das noch kann oder eben nicht, ist daher, glaube ich, auch unwichtig. Mhm. Natürlich möchte man gerne Glück und Gesundheit und Erfolg wahrgesagt, mhm, bekommen. Aber wenn ich mir dessen so sicher bin, dann verliere ich vielleicht auch ein bisschen den Kampfgeist oder, mhm, dann verliert es für mich den Reiz dafür, was zu tun, wenn ich weiß, ach, es kommt ja eh.
Mhm. Also heißt das, so kommt das jetzt bei mir an, ich muss etwas für mein Glück, ich muss dafür etwas tun.
Ja, aber im positiven Sinne. Mhm. Also ich habe mein Glück in der Hand, mhm, ich habe auch in der Hand, wie bewerte ich das, was mir passiert? Mhm. Ist es alles immer nur furchtbar oder kann ich nicht auch dem normalen Alltagstrott hier und da auch was Gutes abgewinnen? Mhm. Mhm. Ist Glück nicht auch manchmal eine Frage der Einstellung? Mhm. Also nützt es ja nichts, wenn ich im Geld schwimme, Erfolg habe ohne Ende und alles nicht zu schätzen weiß, ja, und das für mich gar nicht als Glück wahrnehmen kann.
Bei mir geht gerade so an, also in Anführungszeichen Arbeit dahingehend, die kleinen Glücksmomente im Leben immer wieder zu sehen. Mhm. Weil wir ja, ich merke das selber, oft mal im Tunnel des Alltags sind und die Scheuklappen aufhaben, mhm, irgendwie auf Autopilot sind, ja, und dann manchmal gar nicht merken, dass vielleicht so ein kleiner Glücksmoment gerade um die Ecke gehuscht ist. Und wenn ich noch hingeguckt hätte, hätte ich ihn noch gesehen.
Ja.
Ist es vielleicht so gemeint?
Ja.
Mhm. Ja. Mhm. Weil das passiert mir auch, dass ich manchmal, ich war letztens spazieren und habe dann auch gedacht, wie schön die Blätter vorbeigeweht sind, mhm, wie schön die Sonne so in einem bestimmten Winkel gestrahlt hat, und merke aber auch, es gibt Phasen, wo ich das nicht sehen kann. Mhm. Und das, ja, da musste ich jetzt an deine Anführungszeichen Arbeit denken, dass immer wieder, da ist es. Ich, mhm, begebe mich auf die Suche. Immer, ja, wieder ist es da. Ja. Mhm. Passiert dir das auch, dass du manchmal so auf Autopilot bist, so Scheuklappen im Tunnel des Alltags und eigentlich ja nur dabei bist, zu, sagen wir mal in Anführungszeichen, zu funktionieren?
Das kenne ich gut. Mhm. Ich bin berufstätig, ich bin Mutter, Hausfrau, auch noch manchmal. Mhm. Natürlich gibt es Tage, auch Wochen, wo ich als Frau nur funktioniere. Mhm. Aber manchmal ist es, einen anderen Arbeitsweg zu gehen, um diesen Tunnel etwas zu durchbrechen, nochmal nach links und rechts zu gucken. Im Frühling der wachsenden Löwenzahnblüte, mhm, auf dem Weg Aufmerksamkeit zu schenken, die dann schon sagt, ach guck mal, ich lächle dich jetzt an. Mhm. Ne? Mhm. Du nimmst mich wahr und vielleicht ist das schon mal ein kleiner Glücksmoment. Mhm. Mhm. Oder der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und dafür habe ich schon so Antennen, wo ich sage, das merke ich schon. Ich gucke nach links, ich gucke nach rechts, ich nehme auch mal was Besonderes wahr. auch oftmals im Schnellzug trotzdem. Mhm. Ich gucke trotzdem aus dem Fenster ab und zu.
Spannend. Welches Gefühl kannst du nur schwer zulassen? Und warum ist das vielleicht so?
Ich glaube, ich habe wirklich Probleme, negative Gefühle, wenn die zu lange auf mir lasten. Das finde ich schwierig, weil ich eben immer wieder versuche, auch das Positive zu sehen, weil ich mir sage, mir bringt es nichts, mich jetzt in eine Situation reinzusteigern, die auf mich zukommt, die mir Angst macht. Am Ende wird es vielleicht eh ganz anders. Da versuche ich schon wieder abzulenken. Also das ist immer wieder was, so dieses ganz Negative, wo ich denke, nee, das willst du jetzt nicht. Das willst du auch nicht, dass das dein Leben so beeinflusst oder unter eine schwarze Decke nimmt. Ja.
Gibt es da ein Gefühl, was du so besonders rauspicken kannst, wo du sagst, also dem will ich eigentlich nicht so viel Raum in meinem Leben geben?
Na, schon so eine Zukunftsangst. Mhm. Was passiert, wenn das passiert? Was passiert, wenn das eintritt?
Ja.
Ich habe jetzt mehrere Jahre mein Leben gut gemeistert.
Ja.
Mein Leben lang.
Ja.
Und es kamen hier und dort Herausforderungen, es kamen immer mal wieder Nebelschwaden, wo ich nicht sehen konnte, was dahinter ist. Mhm. Dann kam die Sonne und der Weg hat sich gezeigt und warum soll das nicht weiterhin so sein? Mhm. Deswegen da Zukunftsangst, es ist ja was gerade ganz sehr rumgeht, ne? Mhm. Angst vor Geldmangel, ja. Kann ich mich reinfallen lassen, aber nutzt es mir was? Und das ist immer das, wo ich sage, bringt mir ja nichts. Entweder ich gucke jetzt wirklich drauf, was ich ausgebe und bin sparsam ohne Ende und dann reicht es am Ende vielleicht trotzdem nicht. Das wäre ja das Nächste, ne? Was sicherlich bei einigen auch gerade im Moment so ist. Aber dann wird es auch irgendwie eine Möglichkeit, das ist immer mein optimistischer Blick, es wird irgendeine Möglichkeit geben, wie es weitergeht. Mhm. Ich habe da diesen optimistischen Blick, dass es doch irgendwie weitergeht. Vielleicht bin ich auch naiv, weil wir ja sowas wie Hungersnot und so weiter alles leibhaftig nicht erleben brauchten.
Ja.
Und das gibt mir so ein bisschen die Kraft zu sagen, so, es wird alles irgendwie.
Ich würde jetzt mal die Behauptung in den Raum stellen, dass deine Zukunftsangst ja trotzdem immer irgendwo ist.
Mhm.
Und da würde mich interessieren, wo parkst du die?
Kommt mir das Bild von der Bühne. Mhm. Und die ist so zwischen den Kulissen und Vorhängen und die guckt dann immer mal so um die Ecke.
Ah.
Und dann sage ich hier, du bist heute nicht im Dienst. Und natürlich gibt es auch Tage, da ist sie ziemlich präsent. Wie gehst du mit dem einen oder mit dem anderen um, was auf dich zukommen wird? Mhm. Wie wirst du das überstehen? Wie wird es dir damit gehen? Mhm. Wird dich das runterreißen? Bist du dann noch lebensfähig? Wie wird das dann aussehen? Mhm. Das sind da so Fragen, die Zukunftsangst dann stellt.
Mhm.
Und dann kommt der Optimismus und sagt, du schaffst das schon. Du hast schon so viel geschafft. Du schaffst das auch.
Ich habe gerade auch an so eine Gelassenheit gedacht.
Mhm.
Sie klingt für mich oder schwingt da auch so mit.
Mhm.
Und du hast gerade schon gesagt, sie fragt so, wie wirst du das überstehen?
Mhm.
Wie wirst du das meistern? Wirst du dann noch lebensfähig sein?
Mhm.
Was glaubst du, was steckt da vielleicht drinne, was dir dienlich ist oder was hilfreich ist an der Zukunftsangst?
In dem speziellen Falle ist es wirklich das, dass es heißt, genieß den Moment. Du weißt nicht, was kommt. Komm nicht so in diesen Alltagstrott, sondern versuche für dich das Beste rauszuholen. Versuche die Momente mit den Menschen, die dir wichtig sind, zu genießen, dass du das dann mitnehmen kannst.
Mhm.
Ich fand dir eine Beschreibung von einem Gast von dir so schön, der gesagt hat, mein Leben als Museum wird ein offener Raum sein, denn ich hoffe, dass die, die mir jetzt nahe sind, mich weiterhin mitnehmen. Und also so habe ich das für mich verstanden und das fand ich so ein wunderschönes Bild, dass man denjenigen, der geht, trotzdem immer wieder mitnimmt oder man später selber mitgenommen wird, wenn man nicht mehr da ist. Das hat mich so unheimlich berührt. Und das ist das Bild, wo ich sage, ja, das ist das, was auch die Zukunftsangst da wieder hinter die Kulissen drücken kann oder lenken kann und sagt, das Leben wird weitergehen, auch wenn ein Mensch nicht mehr da ist und du wirst ihn bei dir tragen.
Mhm. Ein total schönes Bild, ja. Wie kam so bei der Zukunftsangst, und du kannst das ja mal für dich prüfen, wie das so für dich und ob das für dich passt. Ich habe so gedacht, die Zukunftsangst zeigt uns auch auf, was ist dir denn wichtig?
Mhm.
Womit möchtest du achtsam sein?
Mhm.
Wo solltest du deinen Blick hinrichten? Und vielleicht auch, weil du das vorhin gesagt hattest, es kann jetzt auch sparsam sein, sich vorzubereiten oder Maßnahmen zu treffen und nicht irgendwie so einfach ins Blaue zu rennen oder in diesen Nebel zu rennen.
Mhm.
Weil auch da muss ich ja aufpassen im Nebel, dass ich nicht irgendwie losrenne und eigentlich gar nicht weiß, ist da jetzt ein Weg oder könnte ich da jetzt abstürzen? Also
ja.
Ich finde, so ein kleines bisschen spricht da auch so eine Fürsorge. Was sind denn deine Ressourcen, um vielleicht eine schwierige Phase zu überstehen?
Hm.
Weiß nicht, was sagst du?
Und auch, es bringt auch Achtsamkeit.
Mhm.
Ne? Also, wenn ich nicht weiß, was im Nebel kommt, na, dann gehe ich halt ein Stückchen langsamer, achte vielleicht mehr auf meine Schritte, wo trete ich hin?
Ja.
Wenn ich nicht 5 Meter gucken kann, na, dann muss ich eben immer nur kleine Schritte machen und damit ich trotzdem die 5 Meter immer vor mir habe und nicht im nächsten Moment abstürze, weil ich eben bei 550 Metern nicht gesehen habe, dass da der Abgrund ist. Und die Achtsamkeit im Augenblick, die Gegenwart zu schätzen wissen, zu gestalten und im Augenblick zu sein.
Und da wir so von Zukunft sprechen, kam in mir so die Frage, ja, was heißt denn eigentlich Zukunft?
Zukunft ist morgen, ne? Eigentlich auch in einer Stunde.
Ja.
Es gibt so Teilabschnitte und der nächste Abschnitt ist geplant, zumindest in einem Bereich meines Lebens. In anderen weiß man eben nicht, was noch dazwischen kommt.
Mhm.
In dem einen Bereich, den ich jetzt gerade im Kopf habe, was so meine berufliche Weiterentwicklung angeht, ist danach auch erstmal eine massive Sichtbehinderung. Das, da ist irgendwie eine Ecke, wo ich nicht dahinter gucken kann. Die Erfahrung lehrt mich aber, es wird auch hinter der Ecke irgendwie weitergehen. Und wie werden wir sehen, wenn es dann soweit ist. Das ist bei einer Strandwanderung so schön, ne? Man geht immer auf die eine Ecke zu und denkt, ja, bis dahin. Und wenn man dann an der Ecke, das ist immer noch nicht, ich bin noch nicht an der Ecke, ich habe es noch nicht geschafft. Oder dass ich diese Ecke, die man vom Anfangspunkt aus gesehen hat, dann unheimlich streckt.
Mhm.
ist manchmal auch dieses, ich muss bis an die Ecke ran, um dahinter zu gucken, das gar nicht so ist, weil die Ecke sich dann so auflöst und sich der Weg dann dort einfach ergibt. Aber es gibt auch Strände und Ecken, wo es wirklich so ist, dass man bis zur Ecke laufen muss oder bis knapp vor die Ecke, um dann überhaupt erstmal die nächsten Meter einsehen zu können.
Mhm. Und oft geht ja diese Planung gar nicht auf. Ja. Manchmal denke ich, okay, so und so lange brauche ich. Also vielleicht bei einer Wanderung kann man das noch eher abschätzen. Aber was das Leben angeht, da haben wir manchmal das Gefühl, oh, das geht jetzt total schnell.
Ja.
Oder dafür brauche ich richtig lange. Und dann manchmal, zack, passiert es, dass es total schnell geht. Und das andere denken sich, okay, das hat jetzt irgendwie, es dauert jetzt eigentlich länger, als ich gedacht habe. Also ja. Dieses, ja. Das Leben ist so schwer zu planen im ja. Sinne von, die Zukunft.
Ja.
Also das, was mich erwarten wird.
Ja.
Und diese Planung hat für mich manchmal auch so was Statisches. Mhm. Ich plane das, so hat das zu sein und ich setze alles daran, dass das auch so kommt.
Ja.
Und für mich ist mein Weg so, ich habe die grobe Richtung und ich weiß aber auch, das Leben wird für mich Wendungen und Überraschungen bereithalten, wo ich denken werde, hätte ich nie gedacht.
Mhm.
Also ist vielleicht auch so dieser Optimismus, den du hast, ja. zu sagen, da wird auch Schönes passieren. Also mhm. diese Zukunftsangst nicht nur im Sinne von, was wird mal mit mir sein oder meinem mhm. Leben, sondern auch ins Positive. Wahrscheinlich klingt es total komisch, aber mir kommt so eine Zukunftsfreude. Also ja. die wenigsten ja. denken ja freudig an die Zukunft, aber mir kommen dann manchmal so, ich werde irgendwie platt gesagt oder in Anführungszeichen gesetzt weiser sein. Ich werde noch mehr Wissen haben, was auch immer das bedeutet.
Mhm.
Ich werde noch mehr Menschen getroffen haben. Ich werde auf ganz viele schöne Gespräche zurückblicken. Ich werde noch mehr, wie du es vorhin gesagt hast, schöne Momente eingesammelt mhm. haben. Also niemand sagt, oh, ich bin freudig auf die Zukunft. Also es ist ja auch, glaube ich, so eine Prägung, mhm. würde ich jetzt mal behaupten, die wir so mitbekommen. So sorgenvoll, demütig, mhm. vielleicht auch das Licht unter den eigenen Scheffel stellen. Mhm. Weiß nicht, wie du das siehst.
Also für mich hat eigentlich persönlich die Zukunft nichts Bedrohliches.
Mhm.
Sicherlich wird sie uns vor Herausforderungen stellen, im Persönlichen wie im Politischen, Finanziellen, Beruflichen. Und das wird vielleicht im Moment auch noch mal deutlicher, als das vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren
mhm.
Mhm. gewesen ist. Sie bringt Veränderung mit sich.
Mhm.
Ich sehe die Zukunft aber nicht zwingend als was Negatives mhm. an. Also mhm. irgendwann kommt der Punkt, wo die Kinder aus dem Haus sind. Mhm. wo sich nochmal was neu mhm. formen kann.
Mhm.
Aber das kommt ja meistens nicht von jetzt auf gleich,
mhm.
hoffe ich in dem Fall auch, sondern man wird mit wachsendem Alter der Kinder ein Stück weit darauf vorbereitet, dass man wieder mehr Zeit für sich hat, dass man die wieder mehr für sich nutzen kann und sich dann auch mit dem Gedanken anfreunden kann, was wird denn, wenn ich ganz viel Zeit wieder für mich habe? Und das kann ja wirklich mit vielen positiven Dingen dann gefüllt werden. Und da ist wieder dieses, ich habe es in der Hand, es selber zu füllen.
Mhm.
Das ist meins. Ich nehme das mhm. in die Hand im besten Fall.
Ja. Mir kam noch die Frage auf, ist das Zukunftsangst oder ist das Leben?
Leben ist das passiert, während du dir Gedanken über die Zukunft machst.
Also weil wir von Herausforderungen gesprochen mhm. haben, von Krisen, von Menschen, die auch gehen werden, die mhm. sterben werden oder was auch immer. Ist das die Zukunftsangst oder ist das Leben?
Die Geschehnisse sind das Leben,
mhm.
wie ich damit umgehen werde.
Mhm.
Wie kann ich sowas verarbeiten, wie kann ich damit umgehen? Das mhm. ist das, was die Zukunftsangst ist.
Mhm.
Es ist Leben, dass Menschen uns verlassen werden. Aber wie wird das für mich sein? Wie werde ich damit umgehen können? Mhm. Was wird es mit mir machen? Mhm. Was wird es für die anderen Nahestehenden bringen? Was kommt dann damit auf mich zu? Mhm. Das sind die Sachen, wo die Zukunftsangst sagt.
Die macht sich da Sorgen um dich.
Ja.
Macht sich da Sorgen. Ines, wir müssen es schaffen.
Ja. Die ist eigentlich eine Fürsorgliche.
Ja,
ne?
Total.
Die kümmert sich, die ja. macht sich meine Gedanken.
Die macht sich deine Gedanken, aber eigentlich total schön zu sagen, die macht sich die Gedanken, wenn ich die jetzt mal in Raum XY bringe, kann die sich dort Gedanken machen.
Ja.
Ich brauch's nicht, so kam mir das gerade auf.
Ja.
Was sagst du zu deiner Zukunftsangst, wenn die mal wieder ganz schön auf der Bühne rumhampelt?
Auch hier ist es, glaube ich, wirklich dieses, es wird passieren und du musst deinen Umgang damit finden. Mhm. Und auch da hast du es in der Hand. Es passiert nicht einfach mit dir. Mhm. Und das Leben wird weitergehen. Du musst nur zusehen, wie du dich dann wieder hinkriegst. Und wie du an diesem Leben, was weitergeht, teilnimmst.
Ja.
Und auch dieses, was mir mitgegeben wird und wurde, genieß trotzdem, mach's dir schön.
Mhm.
Also meine Oma hat zu mir am Telefon gesagt, kurz bevor sie gestorben ist, weil ich sie eben nicht mehr besuchen konnte, es war kurz vor Weihnachten, macht's euch schön.
Oh, wie schön.
Macht's euch schön. Und
ja.
natürlich ist in dem Moment, wo die Oma gegangen ist, war es ganz traurig.
Absolut. Ne? Ja.
Und es wäre aber nicht in ihrem Sinne gewesen, sich einzugraben, furchtbar traurig nur in der Ecke zu sitzen, sondern trotzdem Weihnachten in Familie miteinander zu verbringen.
Mhm.
Und macht's euch schön. Und ich glaube, das ist das, was auch meine Eltern immer auch weiterleben, ne? Und auch weitergeben. Es hat ja niemand was davon, wenn du dich zurückziehst.
Mhm.
Und wie eingeschränkt wäre dieser Raum, wenn ich mich dann nur zurückziehen würde, weil ich will ja denjenigen mitnehmen, in diesen seinen Raum noch erweitern, was wir vorhin das Bild hatten. Und das ist nicht das, was mir meine Lieben vermitteln, dass sie sagen, du musst dann traurig sein und du darfst dann nicht und nein, du nimmst mich mit und dann geht's auch irgendwie weiter.
Da kommt mir auch gerade so wieder etwas in den Kopf, was lange nicht da war und deswegen berührt mich das auch gerade sehr. Meine Cousine ist als Jugendliche verstorben und ich habe ganz oft gedacht, dieser Moment ist für dich. Wenn ich was Schönes erlebt habe, habe ich an sie gedacht und habe gedacht, dieser Moment ist für dich. Oder wenn die Sonne auf einmal so rauskam und ich so dachte, Und das ist ja auch etwas Gesellschaftliches, der Umgang mit dem Tod, das Betrauern.
Ja.
In anderen Kulturen wird ein großes Fest gefeiert und es wird groß aufgefahren.
Ja.
Also auch die Frage, wie gehen wir damit um? Und natürlich ist die Traurigkeit da. Der Verlust ist schmerzvoll, gar keine Frage. Und zeigt uns ja aber auch wieder, wie nah uns dieser Mensch war.
Richtig.
Also ohne diese Liebe gäbe es diesen Schmerz vielleicht nicht.
Ja, ja. Und es ist auch da ist es wieder eine Frage der Bewertung, ne? Also ist es jetzt schlimm für mich, dass mir gerade wieder die Tränen in die Augen gestiegen sind? Ist es schlimm, dass ich Trauer fühle? Oder ist es nicht einfach ein Zeichen dieser Verbundenheit mit jemanden? Und muss ich dieser Trauer nicht auch ein Stück mit Dankbarkeit begegnen?
Absolut. Ja, absolut.
Und also überhaupt dieser Umgang mit Trauer und Tod, den finde ich in unserer Gesellschaft so schlimm. Ne? Also wann gehe ich denn zur Beerdigung eines Menschen, wenn ich den Menschen kenne oder wenn ich vielleicht dem Angehörigen Beistand leisten möchte und den eigentlichen Toten gar nicht kannte?
Das ganze Szenario ist ja eigentlich für die hinterbliebenen Menschen.
Ja, und auch da ist es dieses Problem, auf der einen Seite halte ich das überhaupt durch, dort zu stehen und diese ganzen Kondolenzbekundungen entgegenzunehmen. Und wie schwer ist es für mich? Aber auch auf der anderen Seite, was für eine Wertschätzung ist das, wenn da eben viele kommen und sagen, Mensch, ich traue um den und das tut mir jetzt wirklich leid für dich. Na, also das ist auch so eine ganz zweischneidige Geschichte.
Naja, auch diese Trauerfeiern vielleicht auch mal für sich zu überprüfen und zu gucken, möchte ich das, dass die Menschen mich so betrauern, oder kann ich eigentlich, das ist der letzte Wunsch, den ich habe, ist mein letzter Wille, nicht einfach festhalten, was da passieren soll. Also für mich beispielsweise steht schon ganz klar fest, ich werde nicht irgendwo auf einem Friedhof liegen. Das ist für mich, ich möchte im Wald verstreut werden. Das ist für mich so, nur weil da ein Grabstein ist, heißt es nicht, dass, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch, aber dass meine Seele dort ist. Ich bin überall.
Ja.
So. Und genau das ist das, was ich mir für mich wünsche. Und ich wünsche mir, dass meine Lieblingslieder gespielt werden und nicht die melancholischen, sondern die, wo man vielleicht eigentlich auf der Beerdigung denkt, kann ich jetzt lachen, darf ich jetzt tanzen oder ist das jetzt pietätlos? Aber wenn ich das entscheide, das ist mein letzter Wille, also auch damit bewusst umzugehen. Es ist total schwer, gar keine Frage. Aber für mich ist auch so dieser Gedanke, ich möchte das gar nicht meinen Hinterbliebenen auflasten. Das ist meine Verantwortung, nicht deren. Ja. Also auch noch in so einer Situation dann das zu planen.
Ja. Ich glaube, wenn man noch nicht betroffen ist von dem Thema, lässt sich es vielleicht sogar leichter klären, als wenn man eben eine Diagnose bekommen hat und dann, das kommt jetzt auf mich zu. Eine Kollegin hat mir gesagt, als ich einen Job neu angefangen habe, und du wirst noch, bevor ich die Einarbeitung mit dir beendet habe, eine Vorsorgevollmacht geschrieben haben und eine Betreuungsverfügung. Da bin ich mir ganz sicher, weil das ist das Wichtigste, gerade als Sozialarbeiter muss man das wissen, was du machen kannst und wie du auch für dich Sachen klären kannst. Das ist 7 Jahre her, 7,5. Ich habe immer noch keine Betreuungsverfügung und Vollmacht und überhaupt, weil ich es einfach vor mir herschiebe, weil ich sage, ach, es betrifft mich ja gar nicht. Und ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Aber zu diesem Friedhof, deswegen konnte ich mich in diesem Museum von deinem Gast so wohlfühlen und mit dem Gedanken so anfreunden, weil ich meine Großeltern beispielsweise, die sind überall dabei. Die sind in freudigen Momenten dabei, die sind an bestimmten Orten dabei und die nehme ich einfach mit. Und da brauche ich persönlich nicht diesen Grabstein und dieses Beet mit Blumen davor, weil dort liegt Asche, die gefühlt mit meinem Angehörigen überhaupt nichts zu tun hat, sondern ich trage ihn im Herzen bei mir und dann ist er an den Stellen bei mir, wo wir vielleicht zusammen waren oder wo ich weiß, dass ihm das gefallen hätte oder einfach bei einer schönen Blume. Jedes Mal, wenn ich durch den Garten meiner Eltern gehe, da habe ich früher als Kind immer gesagt, okay, ich kann jetzt noch eine Viertelstunde das und das machen, wenn ich meine Großeltern am Eingangstor sehe. Der Weg ist, weiß ich nicht, 30 Meter lang, weil sie sich eben jede Blume einzeln angeguckt haben, sich an jeder Blume gefreut haben. Inzwischen brauche ich auch meine Zeit. Weil sie jedes Mal dabei sind, weil ich mit zunehmendem Alter die Schönheit des Gartens, die Veränderungen im Garten im Laufe der Jahreszeiten auch immer deutlicher wahrnehme. Und das sind so Momente, wo sie einfach dabei sind. Und dann, wenn ich über den Friedhof gehe, dann habe ich da
Da ist gar kein
keine Bezug. Verbindung.
Ja, es ist gar kein Bezug zu dem Menschen. Man geht ja nicht regelmäßig, also so geht's mir, vielleicht machen das andere. Ich gehe nicht regelmäßig mit FreundInnen über einen Friedhof spazieren. Also das ist ein Ort, der ist mir fremd. Und es ist ja eigentlich das schönste Andenken, zu sagen, ich habe diese Menschen immer bei mir.
Ja.
Und ich habe bei der Vorsorgevollmacht, hast du mich auch voll ertappt, das ist ja so, ich finde das auch total kurios, dass ich mir einerseits so klar bin, was ich will und was ich nicht will. Mhm. Genau, also wie, ne, auch Richtung Beerdigung oder wie, ne, das, wie das dann danach ist. Aber das aufzusetzen, das geht mir genauso. Mhm. Obwohl es einmal gemacht ist, ist es erstmal weg. Mhm. Es ist ja trotzdem die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, aber es klopft ja immer mal wieder an. Mhm. Willst du nicht, dann ist es weg. Mhm. Ach, naja. Wie du sagst, die Dringlichkeit ist nicht da, aber es ist ja eigentlich viel schwieriger, das dann zu machen, wenn es wirklich dringlich ist.
Das glaube ich eben auch, weil es dann zu nah ist. So kann man immer noch sagen, naja, das ist irgendwann und das ist jetzt meine Vorsorge und die Versicherung.
Ja, genau. Ne?
Und wenn es passiert, dass es dann keine Probleme mehr gibt. Ja, aber das kann man halt auch schön wegschieben.
Ja, total. Ich werde es mir wieder auf die Fahne schreiben. Mhm. Ja. Ich finde es total schön, dass wir uns darüber unterhalten haben. Das wird, glaube ich, nie eines der beliebtesten und leichtesten Themen werden. Mhm. Und trotzdem finde ich das total schön, zum Beispiel deine Perspektive jetzt kennengelernt zu haben. Und so geht es mir auch ähnlich. Du hast mich wieder daran erinnert, was es für Momente gab. Mhm. Und dass das gar nicht immer schwer sein muss, sondern dass es total wichtig ist, dass dieses Bild von Menschen, die nicht mehr da sind, nicht verblasst, sondern eben da bleibt.
Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich das Problem in unserer Gesellschaft, dass viele mit Tod und Krankheit nicht umzugehen wissen, nicht wissen, wie soll ich mit demjenigen reden und dann lieber gar nichts sagen. Und das, finde ich, ist das Allerschlimmste, weil man dann das Gefühl hat, man steht alleine da. Und ich glaube, es können vielleicht noch so, auch vielleicht manchmal lapidare Worte sein, aber Hauptsache, man meldet sich. Und wenn es ist, ich weiß gar nicht, was ich tun soll oder ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und ich würde gerne, aber ich weiß nicht wie, dann kann nämlich derjenige, der krank ist, der trauert, sagen, so, und damit kannst du mir was Gutes tun.
Ich finde auch nichts schlimmer als Schweigen. Hm. Einfach das Tod zu schweigen. Und gar nicht drüber zu sprechen. Ja. Also davon geht's ja nicht weg.
Ja. Schweigen kann in dem Moment, wo man demjenigen gegenübersteht und einfach ihn in den Arm nimmt, kann das auch das Richtige sein. Ja. Aber sich rauszunehmen, komplett rauszunehmen.
Oder drüber hinwegzugehen.
Ja. Mhm. Das finde ich wirklich das Schwierige an der Sache.
Ja. Ja.
Und es gibt einfach diese, es ist so durchmischt und man wird wieder in Schubladen gesteckt. Ne? Also das Lapidarste für mich ist, ich habe keine schwarzen Sachen.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob ich bereit bin, mir in dem Fall dann noch einkaufen zu gehen, um schwarze Sachen zu kaufen.
Ja.
Das heißt, ich würde wahrscheinlich immer mit meinen normalen Sachen rumlaufen. Traue ich deswegen weniger? Werde ich deswegen in die Schublade gesteckt? Na, es geht doch weiter.
Mhm.
Und der merkt man ja gar nichts an. Oder die hält die... Früher gehörte das dazu. Und dann hatte man aber auch immer schwarze Kleidung im Schrank.
Mhm.
Mhm. Weil das einfach wie ein Ritual, wie eine Pflicht war. Jetzt hat sich das alles so aufgelöst, was ja positiv ist, aber wo dann trotzdem wieder dieses Schubladendenken, was wir heute schon hatten, ach, die lacht ja trotzdem.
Mhm.
Oder, ne? Also, oder die hat nichts Schwarzes an, na, dann kann es ja so schlimm nicht gewesen sein. Oder, ach, die hat ihm überhaupt nicht nahe gestanden. Ne? Wo ich sage, nee.
Na, jeder darf für sich entscheiden,
richtig,
wie man das zum Ausdruck bringt.
Ja.
Und das, was wir auch schon hatten, das nicht zu bewerten.
Ja, ja. Und was in mir drin vorgeht, kann sowieso keiner von außen sehen. Ne? Und wenn der eine sagt, ich gehe am übernächsten Tag wieder arbeiten, egal was für einen Schicksalsschlag ich hatte, und der andere sagt, nee, ich bleibe jetzt hier 5 Jahre zu Hause, dann ist, dass jeder, wie er damit umgehen kann und was für ihn in dem Moment die passende Lösungsstrategie ist, mit seinen Herausforderungen und seinem Schicksal umzugehen.
Ja, ja. Und das knüpft ja irgendwie auch gut an unser Gesprächsanfang an. Mhm. Und ich würde den Bogen jetzt schlagen wollen, wenn du einen Satz dazu sagen könntest, zu dieser Frage. Wie lautet deine Antwort zu der Frage, warum ist das Leben schön?
Die Begegnung mit Menschen ist das, was das Leben schön macht.
Mhm. Ah. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Und in der letzten Folge, in der Jubiläumsfolge, war ich dran, eine Frage an meinen nächsten Gast zu stellen. Haben wir aber total vergessen. Deswegen kommt die jetzt hier ganz überraschend. Eine Frage vom Gast zuvor ist, welche Superkraft schlummert in dir, die du schon lange nicht mehr aktiviert hast?
Es fängt mit der Definition an, was ist eine Superkraft?
Und das darfst du ganz für dich alleine bestimmen.
Ich glaube, diese Superkraft des Selbstwertes, dieses für sich selbst, da sind wir auch wieder so ein Stück am Anfang, sich selbst etwas wert zu sein, seine eigene Leistung zu schätzen, zu wissen, die könnte immer wieder mal mehr in den Vordergrund treten.
Die schlummert.
Die schlummert irgendwo, die ist irgendwo da, aber die ist eben auch durch Glaubenssätze, die uns geprägt haben, so ein bisschen eingestaubt und oder weggesteckt wurden. Ne?
Mir kommt da das Bild von vorhin, als du gesagt hast, die ist ganz klein. Vielleicht darf die sich immer mal wieder groß machen. Was klein ist, das darf ja vielleicht auch wachsen, das darf auch entstehen. Es wird ja nicht von heute auf morgen groß. Die ist klein, aber so wie es mir klingt, ist die ja auch am Heranwachsen. Ja,
genau.
Schön. Dann bist du jetzt dran, eine Frage an meinen nächsten Gast zu stellen.
Was hat dir zuletzt ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert?
Schöne Frage. Liebe Ines, bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, möchte ich dir ganz doll danken für dieses Gespräch voller Optimismus, Gelassenheit, Positivität, die ja die ganze Zeit in dieser Küche rumgeschwebt ist. Und das war total schön. Ich habe vorhin noch so gedacht, selbst wenn es naiv ist, ist es total schön. Also ich danke dir dafür, weil ich jetzt auch, und wie passend diese Frage, die du weitergibst, mit einem Lächeln hier rausgehe. Also vielen Dank dafür. Und genau, wir kommen zur letzten Frage. Wer bist du?
Ich bin ein Mensch voller Lebensfreude, voller Optimismus, der das Gute auch in den Menschen, in den anderen Menschen sieht und mit offenen Augen, auch mal mit offenen Armen durch die Welt geht.